Ich tue heute zwei respektive drei Texte aufnehmen für die Predigt. Sie gehören alle zusammen. Zuerst nehme ich einen aus dem Alten Testament. Das kennt ihr alles bestens. Es ist aus den 10 Geboten, gerade der Anfang. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklavenhause herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht an den Kindern derer, die mich hassen, der aber Gnade übt bis ins tausende Geschlecht an den Kindern derer, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist um Dekalog, also aus dem 2. Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 5. Da sprach er zu ihm: Du hast recht gesprochen, tue das, so wirst du leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern unter die Hände. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jene Straße hinab und er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam ein Levit an den Ort, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen mit ihm, trat hinzu, verband seine Wunden, indem er Öl und Wein darauf goss, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am folgenden Tag nahm er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege ihn, und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien, dünkt dich, sei der Nächste dessen gewesen, der den Räubern in die Hände gefallen war? Er aber sagte: Der, welcher ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sprach Jesus zu ihm: Geh auch du hin, tue desgleichen. Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Die Texte, die ich hier verlesen habe, haben wir wahrscheinlich schon mehr gehört. Mir ist es genau gleich gegangen. Und trotzdem, was hat das erste Gebot von den 10 Geboten? Was hat das Liebesgebot und das nächste Liebe und die Barmherzigkeit vom Samariter eigentlich mit meinem Alltag zu tun? Mit unserem Glauben, den wir leben? Ist es einfach, ja, haben wir gehört und machen wir ja? Ich habe mir die Frage wieder gestellt. Ich bin nämlich noch in der Insel als Seelsorger tätig, also im Inselspital. Und folgende Fragen stellen sich etwa immer wieder bei mir. Wie gehe ich mit Andersgläubigen um als reformierter Pfarrer oder mit Atheisten? Für die Mediziner und für das Pflegepersonal ist das gar keine Frage. Und für die ist klar, wir sind für alle da. Welche Konfession, welche Politik und. Oder ein Verbrecher, es hat ja dort auch noch eine Abteilung für solche, die gefangen sind. Wir sind für alle genau gleich da. und ein reformierter Pfarrer. Was ist denn der Auftrag von einem reformierten Pfarrer? Wie bringe ich meinen Glauben da ein? Wie handle ich zum Beispiel bei einem katholischen Menschen, wenn der Krankensalbung von mir will oder eine Eucharistie feiert? Kann ich mit einem Moslem beten? Soll ich bei ihm von Allah reden oder von Gott? Wie begegne ich einem Atheist? Soll ich ihm trotzdem einfach beten, weil ich Pfarrer bin? Wie rede ich mit einer Person, die bittet, dass ihnen Hilfe endlich von seinen Schmerzen zerlöst werden, indem er sich selber umbringen kann? Wie rede ich mit einer Frau, die ihr Kind abtreiben will? Was sagen die Kinder auf der Intensivstation, die vor der sterbenden Mutter stehen? Die verlesenen Texte haben mir in dieser Hinsicht immer wieder geholfen. Ich möchte die Bibelstelle noch ein bisschen durchgehen. Das erste war, welches ist das grösste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also gut. Aber wenn man mal dem ein bisschen nachgeht, was heisst Gott lieben? Weiss ich überhaupt, wer Gott ist? Gibt es Gott überhaupt? Oder ist es nur ein Gedanke von uns Menschen? Was wagen wir, von Gott zu glauben? Gelehrt haben wir, Gott ist der Schöpfer vom Leben, von der Schönheit, von der ganzen Natur. Aber in unserem Leben haben wir auch merken, dass es so das Gegenteil gibt. Zerstörung und Grausamkeit. Und das lässt Gott, der liebt Gott auch zu. Denkt nochmal Jesus am Kreuz. Wir kennen Gott als Geist, wo wir erfüllt sind von unserem Glauben, Hoffnung und Liebe, wenn es gut geht, wenn etwas Schönes passiert ist, wenn wir so frei atmen können. Aber wir kennen auch das Gegenteil davon. Das Schweigen von Gott. Das Alleinsein. Das Ausgeschlossensein. Auch wieder von Jesus, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie können wir da Gott lieben, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, wer der ist? Wir kennen Gott ja gar nicht. Und wir sollen ihn gleich lieben, mit allen unseren positiven Seiten und unseren negativen Seiten. Wie ist das möglich, wenn wir ihn gleich nicht kennen und kein Bild von ihm haben? Die Bibel gibt uns schon seit dem Alten Testament eine ganz gute Anleitung, nämlich mit dem Liebesgebot. Liebesgebot ist übrigens nicht eine Erfindung von den Christen oder von Jesus oder aus dem Alten Testament, der kommt ja auch vor. Sondern das ist interessant, dass das nächste Gebot, das Liebesgebot vom Nächsten, in allen grossen Religionen vorkommt. Das nur als eine kleine Klammer. Aber im Neuen Testament, mit dem Text, den ich verlesen habe, kommt noch einmal etwas ganz anderes vor von diesem Liebesgebot. Ich sage euch noch, lese es jetzt noch aus dem Matthäus-Evangelium, dort tut es noch eine Spur verdeutlichen. Und dort heisst es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was heisst das in Kurzform? Das heisst, Gottes Lieben ist gleich den Nächsten lieben. Ist gleich, auf der gleichen Stufe. Stimmt das? Das ist nämlich die Botschaft von der Weihnacht. Das ist die Botschaft von Christus, vom ganzen Neuen Testament. Gott ist Mensch geworden. Identifiziert sich vollkommen mit dem Mensch. Also, Gott lieben, gleich den Mitmenschen lieben. Aber wenn wir es genau nachdenken, wie es natürlich noch gerade einmal wäre, nämlich, was ist denn der Mensch? Wer bin ich? Wer ist mein Nächster? Wer ist meine Partnerin? Mein Kind? Wer ist meine Nachbarin in der Gemeinde? Wer ist der Schwarze, der das rumläuft? Der Gelb, der Rot? Wer ist der Flüchtling? Wer? Du sollst dir kein Bildnis machen. Wollen wir, dass die anderen ein Bild haben von uns? Meinen zu wissen genau, wer ich bin? Wollen wir, dass der andere von uns ein Bild hat? Ich meine schon mit der Partnerschaft. Dass wir einfach sagen, ich kenne dich, da hinten zu führen. Stimmt das? Ich soll mir kein Bild machen. Heisst ja, von Gott. Aber wenn es gleich ist, heisst ja, ich soll auch kein Bild, festes Bild machen vom Ganzen. Und warum? Weil wir den Nächsten eben auch nicht ganz kennen. Sondern nur die Äußerlichkeit oder das, was wir meinetwegen so viele Ehejahre miteinander hatten. Aber das ist auch gerade alles. Aber kennen. Im Ganzen. Doch eben nicht. Doch immer wieder überraschen. Und was heisst das für mich als Seelsorger in der Insel? Mit dem grössten Gebot. Probiere es noch ein bisschen deutlicher zu werden. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das gleich ist, das haben wir ja in der Mathematik gelernt. Wenn es auf der einen Seite das Gleiche ist, auf der anderen Seite, dann können wir es eigentlich auch umkehren. Das heisst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das andere aber ist ihm gleich, du sollst Gott lieben. Ja, können wir jetzt den Nächsten lieben? Der Gesetzeskunde, der gefragt hat, wie bekomme ich das ewige Leben, fragt nicht jemand, wie kann ich Gott lieben? Weil, ja, das hat man ja gelernt, Gott lieben. Und das hat er genau gleich gelernt. Das heisst, wir beten einfach, wir singen, wir gehen in den Gottesdienst, wir sind ein bisschen fromm. Das ist ja klar. Aber er fragt, wer ist denn mein Nächster? Ja, schließlich kann ich ja nicht für die ganze Welt lieben, oder? Alle zusammen mit der Nächsten sein. Wer ist mein Nächster? Und jetzt wird Jesus ganz klar. Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es ist so ein einfaches Beispiel. Eigentlich kann das jedes Kind verstehen, was da drinnen gemeint ist. Und trotzdem, wenn man es dann genauer anschaut, hat es das Gleichnis nämlich drinnen. Darum gehen wir jetzt einmal die Punkte durch. Zuerst einmal, wer ist der Samariter überhaupt? Der Samariter ist kein Jod, er ist auch kein Reformierter, er ist kein Pfarrer, er ist kein Schweizer, er ist ein Verachteter, ein Ungläubiger in den Augen der Rechtsgläubigen. Jetzt können wir uns fragen, wer in unseren Augen heute den Samariter. Vielleicht einer, der den Finger, das ist ganz ein dummer Kalb. Oder ist es eventuell ein Moslem? Oder ist es ein Schwuler? Oder was ist einer, der ausgestoßen ist, der ein Ungläubiger ist, wo man sagt, eigentlich hat er nichts zu sagen? Und ausgerechnet der kommt vorbei und nimmt sich dem, der überfallen ist, an. Der. Und nicht die anderen zwei Frommen, die wir gesehen haben. Und was macht jetzt der Samariter? Der fragt ihn nicht zuerst, bist du ein Jod? Was glaubst du? Hast du recht gelebt? Bist du ein Sünder? Und er hat doch nicht zuerst, musst du dich bekehren. Nichts von dem. Der Samariter schaut, lässt die ganze Situation, probiert zu verstehen. Er merkt, da ist ein Mann am Boden. Halbblut oder ganz Blut. Der Mann ist überfallen worden. Der ist also in einer Gefahrenzone drin. Noch immer. Und die Räuber sind wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht weit. Das kann für uns gefährlich werden. Der Mann ist alleine. Der hat kein Geld mehr. Der hat sicher Durst. Und er ist verletzt. Das alles nimmt der wahr, wo er bei ihm ist. Und dann fragt er sich, was braucht er? Zuerst eine Notfallmassnahme. Er tut ihn die Wunde verbinden. Ich kann mir vorstellen, dass er nur etwas zu trinken gegeben hat. Und er nimmt ihn aus der Gefahrenzone raus. Und jetzt, wahrscheinlich kann er sagen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Krankenpfleger, also ich muss ihn an einen Ort herbringen, wo man für ihn schaut. Ich kann ihm auch nicht mehr zu essen geben. Und darum bringt er ihn in einen Herberg. Also an einen Ort, wo man für den Mann schauen kann. Und wenn er jetzt der merkt, jetzt ist er aufgehoben, jetzt kann er es gesorgt geben. Und doch noch nicht ganz, er sagt, ja, ich muss dann noch schauen, wenn der Mann wieder ein bisschen zu Kräften kommt, dass er überhaupt wieder auf den eigenen Beinen stehen kann. Also es geht nicht nur um die Notfallmassnahmen, sondern er sagt, ich muss auch schauen, dass er seine Selbstständigkeit wieder erreicht und wieder selber existieren kann. Wir merken, mit diesem Beispiel geht Jesus die ganze Sache weltweit an. Weit über die Religion aus, was alle die Juden geglaubt haben, und würde ich sagen, weit aus, was wir als Christen glauben, weit über das aus nimmt das Beispiel von einer unerkannten Ehrlichkeit, aber auch Kraft und einer Forderung auf. Das ist vor 2000 Jahren ungefähr passiert. Und wenn wir so sagen, es ist noch nicht erreicht, aber ich muss sagen, es ist auch viel gegangen in dieser Welt, von diesen Konsequenzen, die es zurückgezogen hat. Wie ich am Anfang gesagt habe, in den Spitälern fragt man nicht mehr, wer bist du? Was hast du gemacht? Bist du ein Jod oder bist du und? Nein, es wird jedem das Gleiche zu gut an, sogar wenn er kein Geld hat. Es gibt auch viele Hilfsorganisationen, die sich daraus entwickelt haben. Zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz, Médecins Sans Frontières, das HEX. Und in den Menschenrechten hat sie nicht den Schlag gefunden. Man könnte einen ganzen Haufen aufzählen. Und trotzdem hat das natürlich immer noch eine Wirkung. Und wir können immer noch alles verbessern. In der Notfallseelsorge, die ich aufbauen im Kanton Bern, und in der Notfallpsychologie, gibt es eine kleine Anweisung, die eigentlich wieder auf diesen ganz einfachen Beispiel von diesem barmherzigen Samariter aufgebaut. Nämlich, wie geht man denn so mit jemandem um? Es gibt dort so ein Schlüsselwort. Man tut viel so mit Schlüsselwörtern arbeiten, dass man weiss, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das Wort kommt aus dem Englischen und heisst safer. Also wie ein Safe, wo man das Geld herantun, sicher oder sicher, safer. S-A-F-E-R, safer. Und nach dem safer tut man heute in der Not, oder wenn jemand Not hat, behandeln. Was heisst das S? Genau gleich in der barmherzigen Samariter. Zuerst heisst das S ist die Sicherheit. Zuerst muss die Person wieder Sicherheit erfahren. Die hat das alle schon gemerkt, wenn der Bauchweh hat oder irgendetwas ist oder dem Doktor angerufen hat oder der Doktor endlich da ist oder die Ambulanz, jetzt ist er da, oder? Jetzt kann mir eigentlich nichts passieren, das ist Sicherheit. Oder ein Kind, das rennt und die Mutter ist oder der Vater ist, der hat Sicherheit, das ist das Erste. Und wir als Fremde müssen dieser Person zuerst Sicherheit geben. Die muss irgendwie spüren, da ist jetzt jemand da, der zu mir schaut und mir nicht noch eins auf den Hübel holt. Sicherheit, das ist das Erste. Das Zweite heisst ein A von Safer. Safer S-A. A heisst anhören. Wir müssen hören. Aber nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Augen und auch mit unserem Gefühl, mit unserer ganzen Empathie. Genau gleich mit der barmherzigen Samariter müssen wir zuerst schauen, was ist die Situation. Die Person ist absolut bleich. Sie hat Schmerzen. Und. All das tun wir zuerst wahrnehmen. Das wäre das Zweite. Nicht, was ist das für ein Bild oder eben ein Bild, fixes Bild, sondern das Bild, das jetzt mir dargebracht wird von dieser Person, das muss ich annehmen. Und dann kommt jetzt F von Safer. F, das ist ein Schwieriges. Neben dem Hören, wo auch sehr, sehr schwierig ist, können es hören, ist Fördern. Und Fördern heisst jetzt, nicht auf das andere zugehen und ihm einfach sagen, so muss es machen, so oder so oder so oder so, sondern hören, was willst du. Genau gleich wie ein Arzt hört, wo hat der Bauch weh? Wo genau? Hier. Das ist das Hören. Aber zugleich sagen, ich sollte wieder auf das WC gehen. Oder ich will noch das und das. Oder ich brauche noch etwas. Oder ich will mit jemandem reden. Oder ich will gerne ins Spital. Oder ich will gerne daheim bleiben. Und jetzt zu fördern, heisst eben, das, was ich gehört habe, nicht ihm etwas überstülpen, sondern dass er das selber überlegen kann, wie muss ich weitergehen. Ich denke, gerade im Alter ist zum Beispiel viel, ich möchte daheim sterben, ich will nicht ins Spital. Und wenn man jetzt einfach sagen, du musst einfach ins Spital, nur das geht jetzt einfach nicht mehr, oder ins Altersheim, das nützt mir gar nicht. Ich will nicht belehrt werden, sondern ich habe meine Wünsche. Und jetzt heisst das zum Beispiel beim Altersheim, heisst zum Beispiel, hast du dir das und das überlegt? Warum willst du daheim sein? Ja, dort ist das und das im Altersheim und dann werde ich nur noch verwaltet. Ja, hast du das Gefühl, du könntest daheim sein mit deiner Frau? Kann das die Frau noch leisten? Und jetzt fängt die Person an zu überlegen. Und sie fängt nachher die Lösung an zu suchen. Und das wäre ganz wichtig, dass wir dort auf die Person eingehen, bis sie selber weiss, eigentlich ist es Zeit, dass ich jetzt gehe. Ich gebe euch ein Beispiel. Es war ein Mann im Spital. Da hat der Pfleger gesagt, oder der Psychiater hat gesagt, du musst kommen. Wir wissen nicht mehr, was machen. Der Mann will Selbstmord machen. Und das können wir ihm in der Insel nicht zulassen. Komm hier. Ich bin zu diesem Mann gekommen. Er hat gesagt, ich brauche keinen Pfarrer. Der Psychiater hat auch schon gesagt, der hat mich nicht einmal recht gegrüßt. Er hat gesagt, wie geht's? Der will nicht das Leben nehmen. Er sagt, jawohl. Er hat gesagt, das ist schon eine Lösung. Dann hat er mich einfach mal blöd angeschaut. Er hat gesagt, wie weit ihr nicht das Leben nehmen? Und dann hat er gesagt, ich bin immer Fallschirm gesprungen. Und ich bin so schwer krank, ich habe nicht mehr, ich verrecke nur noch. Und das wollte ich nicht. Und jetzt werde ich Flutterbrunnen gehen, aber ohne Flügel. Und dort werde ich runterkumpen und will den letzten Flug in meinem Leben machen. Er sagt, das ist noch interessant. Hat er das schon gemacht mit den Flügeln? Er sagt, eben mit den Flügeln nicht, immer nur mit dem Fallschirm. Und dann haben wir gesagt, was ich noch so ein bisschen Sorge habe, ist, wenn der Dunger eben am Boden tätschelt. Es tut mir schnell nicht so einen schönen Anblick, wenn euch ein Kind würde finden. Und dann hat er gesagt, oh, das ist ja so blöd. Ja, ich komme dann dort, man sieht ein bisschen, ob die Leute dumm sind. Ich sage, aber vielleicht kommt dann die Bäuerin von dort und findet mich. Das ist auch nicht ganz so angenehm. Dann könnte man ja zum Beispiel zuerst die Polizei avisieren, dass die Polizei vor Ort ist, wenn die Drachen kommen. Du könnt ja von oben telefonieren, oder? Und dann warten, bis sie da ist, und dann könnt ihr kumpen. Aber für die Polizei ist es auch nicht so angenehm. Dann hat er auf den Hirn. Dann habe ich gesagt, aber die sind ja noch verheiratet. Dann hat er gesagt, jawohl, und meine Frau, die ist auch immer falsch im Springen. Aha. Dann kennt sie das auch. In dem Fall hat er mit der Frau geredet, dass sie hier oben geht. Und das hat er ja nicht gesagt. Das hat er ja nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, was denkt eure Frau, wenn ihr oben angekumpelt seid, einfach ohne etwas? Dann hat er gesagt, die würde so dumme Fragen stellen. Dann sind wir weitergegangen. Dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, seine Frau, wenn sie jetzt so viel lang zusammen gelebt hat schon und so viele schöne Fallschirmsprünge gemacht hat, eigentlich gehört es dazu, dass er zumindest die Frau orientieren will, dass er diesen Sprung machen will. Dann hat er gesagt, das bringe ich nicht über das Herz. Dann habe ich gesagt, aber das solltet ihr schon nicht machen, das sind eigentlich ein Feigling, oder nicht? Er hat gesagt, ja, das bin ich. Dann hat er gesagt, wisst ihr, den möchte ich eigentlich noch heim und möchte heim sterben. Dann hat er gesagt, ja, das müssen wir mit dem Doktor sprechen, was ist. Dann hat der Doktor gekommen, der hat gesagt, ja, das könnte man schon, wir könnten entsprechend die Medikamente geben und, einfach Morphium, also wirklich grosse Dosis, dass er ohne Schmerzen kann sein kann, solange das geht. Er hat gesagt, wie er mit der Frau redet. Er hat gesagt, wisst ihr was, ich rufe ihn an, aber seid ihr dabei, wenn er es sagt? Dass ich gar nicht kumpe, sondern dass ich nach Hause kommen möchte und dass wir alles machen könnten, um daheim zu sein. Ich muss nicht weiter ausführen, aber vielleicht kann ich euch zeigen, was es heisst, fördern, anhören und fördern. Nicht zum Vornherein einfach am anderen alles dort tun, sondern die Lösung von ihm suchen, von dieser Person, die etwas hat, dass wir dort hören, was will die. Und dann können wir mit ihr die ganze Sache durchdenken und dann kann sie eine Lösung finden, die für sich stimmt. Das wäre zu fördern. Und zu ermutigen, da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, ja, wenn er dann zu einer Lösung kam, dann müssen wir natürlich auch noch ermutigen, wie ich das dann auch gemacht habe. Also ermutigen, dass er jetzt wirklich den Schritt macht. Weil zum Beispiel nachher mit der Frau reden, kann ein unwahrscheinliches Problem sein. Und kaum ist man fort, machen sie es nachher gleich wieder nicht mehr. Dass man heisst, also, jetzt müssen wir noch den Schritt machen. Schaut, das ist jetzt auch schwierig, mit eurer Frau zu reden. Und mit den Ärzten und mit allem zusammen. Wie tun wir die Schritte vorbereiten? Vielleicht sogar sicher sein. Hört, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, tut er mit der Frau in der Zwischenzeit reden. Oder schauen, dass der Arzt herkommt und die ganze Sache aufgleiset, dass er die Medikamente und so weiter bekommt und nachher, dass er mit der Frau das besprechen kann. Also wirklich ermutigen, dass es wirklich gemacht wird. Das braucht ja noch einmal viel Kraft meistens. Das war der E vom Seifer. Und ich habe noch das Letzte, die Rückführung. Rückführung, das heisst, dass wir sicher sind, dass die Person wieder die Selbstständigkeit erreicht hat. Selbstständigkeit erreichen kann man manchmal im Alter ja nicht mehr. Oder eben, wenn man so angeschlagen ist, kann man nicht mehr. Aber die Selbstständigkeit kann erreicht werden, indem dass ein Partner oder eine Partnerin da ist oder der Arzt. Also so wie jetzt in dem Beispiel, das ich gegeben habe, dass dann die Frau eigentlich hilft ihm zur Selbstständigkeit. Er selber kann nicht mehr. Aber die Frau gibt ihm die Würde mit Spitex, mit dem Arzt und so weiter, dass er seine Würde, seine Selbstständigkeit behalten kann. Manchmal müssen wir jemand anderes beiziehen. Und das wäre dann die Rückführung. Das, was der barmherzige Samariter gemacht hat und gesagt, wenn es dann noch nötig ist, da ist dann noch jemand. Nicht immer alles müssen wir selber machen. Und da kommen wir jetzt noch einmal an den Anfang der Predigt zurück. Was ist der Auftrag an mich als reformierter Pfarrer im Inselspital? Oder wir könnten auch sagen, was ist der Auftrag an uns Christen in dieser Welt? Der Nächstliebe. Dort, wo Not ist und nicht mehr. Not erkennen, unterstützen, zur Selbstständigkeit führen. Wenn ich das tue, dann habe ich das erste und das grösste Gebot erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist das Gleiche wie Gott lieben. Amen.